jedes Lebensmittel oder jedes Gut hat seine ideale Verpackung. Und die gilt es zu finden. Wenn das Kunststoff ist, prima. Wenn das nicht Kunststoff ist, auch prima. Dann ist es eben was anderes.
Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernhold. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit Axel Kühner, dem Chef des Kunststoff- und Schaumstoffproduzenten Kreiner AG, geführt hat. Der gebürtige Schwabe Kühner ist der erste familienfremde Manager in der 152-jährigen Geschichte des oberösterreichisch-baden-württembergischen Familienunternehmens. Er führt das Unternehmen aus Kremsmünster seit mehr als 11 Jahren und hat sich und wohl auch den 43 Familienaktionären vor kurzem einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Mitten in der Corona-Krise übernahm er die Mehrheit am bisherigen Firmen-Joint-Venture im Schaumstoffbereich der Firma Eurofoam. Die größte Akquisition in der Firmengeschichte von Kreiner war zugleich auch die Korrektur eines historischen Fehlers, wie seine Aussagen im Gespräch nahelegen. Was den 49-jährigen Manager derzeit noch umtreibt, ist Teil seines Produktportfolios. Das Unternehmen produziert neben Kunststoffprodukten für die Medizintechnik und Schaumstoff auch Verpackungsmaterial. So hat Kühner eine Initiative ins Leben gerufen, die Verpackung neu denken will. Und zwar entlang der Wertschöpfungskette vom Maschinenbauer bis zum Recyclingunternehmen. Warum er sogar Gurken verpackt sehen will und warum dies nichts damit zu tun hat, dass er mit der Folie dafür Geld verdienen könnte, erklärt er in unserem Gespräch. Doch jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen und neue Einsichten mit dem Podcast des Industriemagazins.
Sie produzieren in Ihrem Unternehmen unter anderem Medizinprodukte wie sterile Röhrchen, Mikroplatten für Diagnostik und Forschung. Wie kann ich mir da derzeit Ihren Geschäftsgang vorstellen?
Ja, derzeit ist die Auslastung sehr, sehr gut. Auf der einen Seite alles das, was derzeit sich mit der Covid-19-Testung oder auch Impfstoff- und Medikamentherstellung beschäftigt, hat eine sehr große Nachfrage. Auf der anderen Seite spüren wir, dass die Nachfrage nach Medizintechnikprodukten für die Standarduntersuchungen beginnt nachzulassen. Das ist einfach, kann man sich vorstellen, wer von uns geht zurzeit gerade zum Arzt oder in ein Spital, wenn er nicht unbedingt muss. Wir können lesen, dass die Spitäler leer sind, die Ordinationen leer sind. Also das spüren wir, dass dort die Nachfrage zurückgeht. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir ja Produkte auch in die Covid-19-Testung und vor allen Dingen auch in die Impfstoffforschung produzieren für diese Bereiche. Und die sind sehr gut nachgefragt. Also im Moment ist die Auslastung im Bereich der Medizintechnik noch sehr, sehr gut.
Hat sich da in Ihrer Produktion etwas gedreht, etwas geändert?
Ja, natürlich. Wir stellen uns natürlich ein auf die Anforderungen in der Testung, sozusagen mit dem COVID-SARS-2-Virus sind natürlich die Tests, haben sich ein bisschen geändert. Das heißt, man muss da immer kleinere Anpassungen machen an den Produkten. Es ist ja so, dass wir sowohl in die Antikörpertestung als auch in die Virustestung liefern. Also Virustestung, Nasen-, Rachenabstriche und wo dann direkt auf Viren getestet wird. Und mit unseren ELISA-Platten zum Beispiel, wo wir dann auf Antikörper testen. Und das muss natürlich immer ein bisschen adaptiert werden an die Notwendigkeiten vom Transport bis hin auf die entsprechenden molekularbiologischen Details. Wird das angepasst und da muss man flexibel sein, neue Produkte entwickeln. Ist natürlich auch deswegen solche Sachen auch immer sich eine gute Chance, sich vom Wettbewerb ein bisschen zu differenzieren.
Sie produzieren in dem Bereich BioOne durchaus sehr lokal, was wahrscheinlich im Gesundheitssektor üblich ist, weil man das zertifizieren muss. Zum Beispiel unter anderem auch in den USA. Gibt es da regionale Unterschiede in den Nachfragen?
Ja, das ist so. Die Unterschiede sind dort relativ groß. Also wir haben sehr starke Nachfrage derzeit in USA und auch in Europa. Das ist auch der Grund, warum unsere Werke in Brasilien und in Thailand dort unterstützen. Das heißt, das brasilianische Werk liefert im Moment gerade auch Produkte in die USA und unser thailändisches Werk beispielsweise hier nach Europa, weil hier einfach die Nachfrage derzeit sehr groß ist. Also wir versuchen in allen Regionen dieser Erde zu produzieren, Nordamerika, Südamerika, Asien und natürlich auch in Europa, um möglichst schnell und möglichst nah an den Anforderungen unserer Kunden zu sein, möglichst schnell lieferfähig zu sein. Die Produkte sind heute natürlich global standardisiert. Ein Blut-und-Darm-Röhrchen, das in USA hergestellt wurde, kann man genauso in Japan oder in Russland oder in Ecuador einsetzen. Das ist heute alles genormt.
Wenn ich Sie vor längerem einmal richtig verstanden habe, dann war das aber doch so, dass unter anderem die Produktion in den USA ganz stark deshalb war, weil man das von amerikanischer Seite gewollt hat, dass die Produktion da vor Ort ist.
Also der Grund, warum wir so verstärkt auch in USA investiert haben, war natürlich auch, dass die USA sehr patriotisch sind und das auch sehr gutheißen, wenn Produktion im eigenen Land stattfindet, und das schon längst vor Trump. Also das ist jetzt nicht ein, das hat zwar durch Trump nochmal an Geschwindigkeit gewonnen, aber das war auch in der Vergangenheit schon so. Vor Trump ist das, würde ich sagen, ein bisschen partnerschaftlicher, haben die Gespräche stattgefunden, als das jetzt in der Trump-Ära stattgefunden hat. Generell aber ist die USA einfach der größte Medizintechnik und auch Pharmamarkt. Deswegen war unser Interesse einfach sehr, sehr groß, in diesem Markt auch präsenter zu sein. Und in der Vergangenheit, halt vor 10 Jahren, da haben wir die gesamte Technologie nur hier in Österreich entwickelt und haben sie dann immer nach ein paar Jahren in die Länder gebracht. Und wir haben in den letzten Jahren versucht, auch stärkere technologische Kompetenz auch im Ausland zu entwickeln und deswegen eben die vielen Investitionen in der USA, um dort auch auf Augenhöhe direkt für den amerikanischen Markt produzieren zu können. Gleichzeitig gibt es da schon Länder, die mir deutlich mehr Kopfzerbrechen machen, was den Protektionismus angeht, und wo wir auch davon ausgehen, dass wir in diesen Ländern auch eigene Produktionen brauchen werden. China ist so ein Beispiel. Wir haben das Werk in Thailand seinerzeit 2009 eröffnet, mit der Sichtweise, dass wir sowohl für Südostasien als auch für China produzieren. Wir haben dann lernen müssen, dass chinesische Wettbewerber aus unserer Sicht innerhalb von 12 Monaten eine Genehmigung bekommen haben. Bei uns hat das damals 48 Monate gedauert. Also da sieht man schon, wie sich das verhält mit Genehmigungen. Und es gibt auch in anderen Ländern, Russland hat eine klare Politik, die Produktionen ins Land zu holen.
Ist es ein Trend, den Sie vielleicht in Zukunft im Medizinbereich stärker noch sehen, dass man die Produktion retour holt?
Natürlich braucht es eine vernünftige Industriepolitik, die bestimmt, welche Dinge wir strategisch in Europa haben wollen. Und dann muss es eben dort mit entsprechenden Forschungsförderungen, mit Investitionsförderungen ein smartes Programm geben, wie man solche Produktionen hier wieder ansiedelt. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt sozusagen politisch mit der Brechstange diese Dinge zu tun. Das würde sicherlich kein gutes Ende nehmen.
Derzeit macht die BioOne ein Drittel in etwa des Gesamtumsatzes vom Konzern. Wird sich das mittelfristig ändern, wenn's gerade in dem Bereich so gut geht?
Also unser Ziel ist es, dass der Schaumstoff, die Verpackung und die Medizintechnik, das sind ja unsere drei Verarbeitungssparten, dass die sich von der Größe und der Ertragskraft so in etwa die Balance halten. Genau gelingt das nicht immer, aber das war jetzt ja auch ein ganz der Hauptgrund, warum wir das jetzt so viel dran gesetzt haben, diesen historischen und strategischen Schritt der Akquisition der Euroform zu machen, damit wir auch im Schaumstoffbereich wieder eine bessere Wachstumsbasis haben. Aber das ist so das Ziel, dass wir hier diese drei großen Verarbeitungssparten auch langfristig in einer Balance halten. Wir sehen heute, dass in dem Schaumstoffbereich und in der Verpackung vor allen Dingen Akquisitionen auch das Wachstum treiben werden. Und bei der BioOne sehen wir eben eher organisches Wachstum als den Haupttreiber für die nächste Zeit. Andererseits ist eben auch in diesem Bereich das höchste organische Potenzial gegeben. Also deswegen sind wir jetzt mit dem Schritt mit der Euroform eigentlich so aufgestellt, dass ich hoffe, dass es auch in Zukunft gelingen wird, dass das jeweils ungefähr bei einem Drittel des Umsatzes in der Verarbeitung bleibt. Die Extrusion ist ja unsere Technologiesparte, die muss man sowohl von der Größe als auch von den Themen immer separat betrachten. Mhm.
Ich würde zur Extrusion und zur Foam ohnehin noch kommen. Mhm. Mein zweites größeres Thema wäre die Packaging. Mhm. Die macht auch ein Drittel des Umsatzes in etwa, ein bisschen mehr sogar. Auch da, wenn ich mir anschaue, was sie da tun, nämlich Lebensmittelverpackungen, muss der Umsatz derzeit recht gut laufen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also wir haben natürlich auch in der Packaging einen kleinen Bereich, nämlich die Assistec, die technische Produkte macht, die auch in die Automobilindustrie gehen, die natürlich die gleichen Themen haben wie die Automobilindustrie insgesamt. Aber in Summe ist es eben so, dass wir bei der Packaging sehr, sehr gut ausgelastet sind. Und um ehrlich zu sein, ist es jetzt auch für uns intern wichtig, den Mitarbeitern auch wieder den Fokus und auch die Zuversicht zu geben, dass warum nämlich Lebensmittelverpackungen so wichtig sind. Und das trotz der notwendigen Diskussion, wie man Marine Littering vermeiden kann, aber auch wieder das gute Gefühl zu geben, warum es so wichtig ist, weil jetzt natürlich Hygiene und Haltbarkeit von Lebensmitteln wieder in den Mittelpunkt gerückt sind. Und die Auslastung ist sehr, sehr gut.
Sie sind Mitinitiator der Plattform Verpackung mit Zukunft. Die soll so entlang der gesamten Wertschöpfungskette sozusagen Unternehmen vernetzen. Was machen Sie da konkret?
Also wir haben ja bereits 2016 als Greiner unsere Nachhaltigkeitsstrategie damals mit Joschka Fischer gemeinsam entwickelt. Und uns ist relativ schnell klar geworden, dass in der Kunststoffkreislaufwirtschaft keiner das alleine kann, weil das Sammeln, Trennen und schon auch das Design wichtig sind, aber genauso auch die Technologie für das Recycling entscheidend sind. Und da hängen die Sammelsysteme mit drin, das heißt, es kommt auch auf den Handel an. Und wir haben festgestellt, keiner kann das Thema Recycling alleine lösen. Und drum haben wir versucht, dafür zu werben, entlang der Wertschöpfungskette möglichst viele Unternehmen zu gewinnen, die mit uns gemeinsam die Idee haben, mit der Politik, der Öffentlichkeit, auch der Wissenschaft zu diskutieren, was es eigentlich wirklich braucht, um den Kreis zu schließen in der Kunststoffbranche und dann im zweiten Schritt auch gemeinsame Projekte zu machen, zu besseren Verpackungslösungen zu kommen. Und wir haben natürlich Kunststoffverpackungen dabei im Fokus. Das liegt einfach daran, dass viele Kunststoffunternehmen auch dabei sind und dass dort im Moment einfach die größten Herausforderungen sind, die in anderen Bereichen Karton, Aluminium und so weiter schon erfolgreich bearbeitet worden sind. Und insofern ist der Fokus natürlich auf Kunststoffverpackungen, aber es ist eine Plattform, die auch technologieoffen ist. Also wir selber verarbeiten ja Kunststoff- und Kartonkombinationen, um Kunststoff einzusparen bei einem Joghurtbecher beispielsweise oder auch bei einer Margarineschale und Ähnlichem. Und insofern, das war unser Ziel mit der Plattform, hier möglichst viele, und es ist wirklich gelungen, tolle Unternehmen in Österreich, die mit 40.000 Beschäftigten für 9 Milliarden Euro Umsatz stehen, zu gewinnen. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch ein paar dazu bekommen und dass wir dann gute Gespräche führen mit den öffentlichen Stakeholdern und dann auch erfolgreiche Projekte umsetzen.
Wenn Sie in einem Jahr zurückschauen, was wäre da passiert? Wie muss ich mir Erfolg vorstellen dieser Initiative? Wäre da schon eine Technologielösung entstanden?
Also hätten wir nicht eine Corona-Krise, dann hätte ich gesagt, mein Ziel ist es, dass wir auch schon erste Technologieansätze gefunden hätten. Da glaube ich einfach, muss man in diesem Jahr die Kirche im Dorf lassen. Für die meisten Unternehmen heißt es im Moment natürlich auch, die Krise zu bewältigen. Aber ich habe ein klares Bild, wo ich stehen möchte am Ende des Jahres. Und das wäre dann erreicht, dass wenn die Regierung oder aber auch NGOs oder auch wissenschaftliche Bereiche Aussagen treffen wollen, Entscheidungen treffen wollen über Kunststoffverpackungen, dass sie uns einfach anfragen, dass sie uns nach ihrer Meinung fragen, dass sie mit uns diskutieren und zwar ganz selbstverständlich unsere Meinung hören wollen zu ihren Ideen oder uns auch nach Ideen fragen, dann sind wir erfolgreich gewesen.
Gibt's da Hat es da jetzt ein Kickoff-Meeting gegeben? Gibt es da monatliche Treffen? Ich glaube, 8 Teilnehmer sind es derzeit. Ne?
Wir sind 7. Es sind in Summe 7, die Plattform gestartet haben. Und wir sind natürlich mit einigen Unternehmen noch im Gespräch und sind auch zuversichtlich, dass sich die Liste in den nächsten Wochen und Monaten verlängern wird. Es hat jetzt mit der Startpressekonferenz den Auftakt gegeben. Und es gibt weiterhin regelmäßige Treffen, wo eben die Schwerpunkte diskutiert werden. Es ist natürlich auch so, wo 7 Unternehmen zusammenkommen, schon dort wird viel diskutiert. Nur um ein Beispiel zu nennen, das Thema Pfandsysteme ist natürlich eins, da ist ein großes Spektrum von Ideen dazu. Manche finden es gut, manche finden es schlecht. Es gibt da auch kein generelles Schwarz-Weiß. Aber es soll einfach zeigen, dass wir diese Diskussion führen müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, für die Plattform der Verpackung mit Zukunft. Wir wollen technologieoffen sein. Es darf keine Denkverbote geben. Nur weil es vielleicht für jemanden nicht so gut wäre, dass es ein Pfandsystem gibt, dürfen wir nicht darüber diskutieren, sondern es muss die beste Lösung gewinnen. Man muss nur eben an alle Vor- und Nachteile dann abwägen. Und deswegen, das ist das bisher Tolle an der Plattform, dass alle Unternehmen wirklich offen sind, auch die Dinge, die ihnen selber wehtun würden, dort mit hineinzuwerfen und zu diskutieren. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass da wirklich was rauskommen wird.
Ich sehe 4 R's, Replace, Reduce, Reuse und Recycle. Mhm. Und zumindest 2, nämlich Reduce und Reuse, würden Ihnen ja wehtun, ne? Würde ich meinen.
Darf ich gleich schon widersprechen, Herr Leudl? Weil das, wenn Sie sagen, Reduce würde uns widersprechen. Wir haben das beste Beispiel im eigenen Haus für Reduce. Und das ist ein Erfolgsmodell. Das ist unser K3-Joghurtbecher. Das ist eine Kunststoff-Karton-Kombination. Greiner war der Erfinder dieses Produktes. Das ist, wenn Sie im Joghurtregal oder auch Butter, Margarine, mittlerweile aber auch genauso für Waschmittelverpackungen. Wir sparen Einsatz von Kunststoff, indem wir außenrum eine Karton legen, der den Becher dann stabilisiert. Man kann das gut bedrucken, man kann es hinterher trennen und getrennt recyceln. Das ist ein ganz klarer Reduce-Produkt. Der Einsatz von Kunststoff lässt sich dort um 30-40% reduzieren. Und das ist für uns ein Produkt, was auch wirtschaftlich ein sehr interessantes ist. Und drum ist Reduce überhaupt nicht, muss nicht heißen, dass uns das wehtut. Mhm,
mh. Was mir aufgefallen ist, in der Liste der Unternehmen, die dabei sind, da ist kein Entsorger dabei. Ne? Was ist da der Gedanke dahinter oder habe ich das noch nicht gesehen?
Mit der Interzero. Die Interzero ist schon ein Entsorger. Also das einzige Unternehmen, was uns bisher noch fehlt, da sind wir noch nicht final, darum kann ich das auch noch nicht sagen, ist der Handel. Der Handel ist natürlich ein ganz maßgeblicher Teil, der uns heute noch fehlt. Und wir haben viele Gespräche geführt. Und es gibt natürlich, und ich verstehe das auch, dass der Handel sich auch in manchen Teilen schwer tut, sich dort mit einzubinden, weil man natürlich auch ein bisschen Angst hat, dass das von der breiten Bevölkerung als ambivalent wahrgenommen würde, wenn man sich einerseits quasi für die Reduktion von Kunststoff ausspricht und andererseits sozusagen bei einer Plattform mitmacht. Also wir hoffen, dass wir den Handel auch dafür gewinnen können, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass es eben nicht darum geht, einseitig zu sagen, man lässt das eine oder wir sind nur für Kunststoff. Das ist ja gar nicht der Ansatz, sondern unser Ansatz ist, jedes Lebensmittel oder jedes Gut hat seine ideale Verpackung und die gilt es zu finden. Wenn das Kunststoff ist, prima. Wenn das nicht Kunststoff ist, auch prima, dann ist es eben was anderes. Und das ist unser Zugang und deswegen ist es für uns eigentlich kein Widerspruch. Aber der Handel lebt sehr stark natürlich von der Kommunikation und das verstehen wir natürlich auch, dass es schwierig ist, solche Botschaften, die draußen sind, quasi zu relativieren. Aber wir, wie gesagt, für uns ist, wir werden da dranbleiben.
Ich hatte vor längerem ein Gespräch mit ebenfalls jemandem aus der Verpackungsindustrie, der gemeint hat, das war auch noch vielleicht zu einem etwas anderen Zeitpunkt der Corona-Fieberkurve, der gemeint hat, die Verpackungen seien auch aufgrund der Hygienesachen ein zentrales Ding. Inwiefern sehen Sie eine Veränderung in dem, was der Konsument bzw. der Handel wünscht, was die Corona-Krise anbelangt?
Wenn ich durch den Supermarkt gehe und mich in den in den Fleischtheken umschaue, dann sieht man, dass alles zurzeit verpackt ist mit Folien. Das Thema der Gurke ist für mich ein Lieblingsbeispiel, weil es ist so kontrovers diskutiert und es gibt so viele gegensätzliche Meinungen dazu. Darum liebe ich auch dieses Beispiel so, weil man wirklich daran ganz toll diskutieren kann.
Sind Sie für die Verpackung der Gurke?
Ich bin für die Verpackung der Gurke. Das ist ganz eindeutig. Und zwar bin ich deswegen dafür, weil wenn jeder von uns mit der Folie, die da drum ist, das macht, was er damit tun sollte, nämlich entsprechend richtig zu entsorgen in das dafür vorgesehene Behältnis, dann ist das für uns in Österreich überhaupt gar kein Thema. Dann wird es entweder thermisch verwertet oder es wird recycelt, aber es wird niemals in die Umwelt gelangen. Würden wir, egal wie die Gurke aussieht, die Gurke mitnehmen und auch wenn sie schon ein bisschen doddelig ist, trotzdem essen, dann bin ich auch der Meinung, dann würde es diese Folie um die Gurke nicht brauchen. Wenn man aber die Schwäche von uns Verbrauchern akzeptiert und eben zur Kenntnis nimmt, dass es trotzdem weggeworfen wird, dann ist das einfach schade. Und natürlich ist im Moment das Thema Hygiene nochmal ein ganz besonderes. Wir treiben riesige Aufwände, desinfizieren den Einkaufswagen, desinfizieren uns die Hände, tragen eine Maske. Und darum kann ich sehr nachvollziehen, dass es auch nicht nur im Moment Sinn macht, eine Gurke zu verpacken, sondern es geht um die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Und kein Mensch verpackt eine Gurke nur damit wir den Umsatz gemacht haben von 2 Gramm Folie. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es keinen Sinn macht, dass diese Gurke schlecht wird, obwohl sie das eigentlich gar nicht müsste. 40% aller Lebensmittel in Entwicklungsländern gelangt nie zum Konsumenten, weil es keine Verpackungen gibt.
Themenwechsel. Die kleinste Unit in Ihrem Unternehmen, Extrusion, 5% Umsatz. Da kommt die Nachfrage vorwiegend aus der Investitionsgüterindustrie und die ist, nehme ich mal an, sehr schwach. Wie ist da der Stand der Dinge? Wird produziert derzeit und wie geht's da weiter?
Also es wird produziert, wir sind aber in einzelnen Betrieben in Kurzarbeit, in Österreich und in Tschechien, in China und in USA läuft das Geschäft derzeit noch gut, aber generell ist die Nachfrage natürlich nach Investitionsgütern sehr verhalten. Es ist eben so, dass wir, ja, das ist ein ganz klassischer Frühzykliker bei uns, also immer wenn die Bedenken bestehen, dass die Konjunktur schlechter werden könnte, spüren wir es dort als erstes, weil natürlich sich Unternehmen dann überlegen, ob sie jetzt wirklich in Werkzeuge und Anlagen für neue Fenstersysteme investieren wollen und oft entscheidet man sich dann, das Werkzeug ein bisschen länger zu behalten, lieber nochmal zu reparieren und zu schauen, ob die Nachfrage wirklich stabil bleibt. Also, und natürlich in einer Krisenphase sind solche Investitionsgüter immer am stärksten getroffen, weil da nicht investiert wird. Also auch hier haben wir eine deutliche Nachfragerückgang, aber in allen Betrieben wird derzeit produziert.
Ich fand spannend, dass Sie gesagt haben, in den USA merken Sie nichts.
Ja, das ist richtig. Also die USA läuft sehr gut, die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben unseren Hauptbetrieb in der Extrusion in Pennsylvania, ja auch einer der Staaten, der stark getroffen ist, natürlich nicht so wie der Staat New York, aber trotzdem einer der Staaten, die auch stärker getroffen sind. Aber die Produktion läuft dort weiter. Die Mitarbeiter im Office sind natürlich im Homeoffice, aber die Mitarbeiter in der Produktion halten die Produktion aufrecht.
Wie erklären Sie sich das? Ist dort die Produktionstätigkeit so viel höher als in Europa oder ist das ein kleiner Sondereffekt, der Sie gerade positiv betrifft?
Ich glaube, das ist eher ein Sondereffekt, der sozusagen mit der amerikanischen Baukonjunktur zu tun hat, dass dort sehr viel investiert worden ist und das quasi im Moment noch abgearbeitet wird. Also wie da die Nachfrage in 3-4 Monaten aussieht, das tut man auch schwer zu beurteilen. Aber da sind im Moment noch, ist die Nachfrage noch sehr, sehr hoch. Und das liegt vielleicht auch natürlich ein bisschen an der amerikanischen, dem American Way of Life, dass die Amerikaner auch sich ungerne ins Boxhorn jagen lassen und da bei vielen Dingen ein bisschen, sagen wir mal, mehr Stamina haben, wie man sagt, und dann sehr, sehr, sehr spät erst reagieren. Wenn sie dann reagieren, meistens sehr massiv, aber sie halten da die Nachfrage oft länger aufrecht. Mhm.
Geschäftsbereich Foam, trotz der Corona-Krise haben Sie in den letzten Monaten oder in den ersten Monaten die größte Akquisition der Firmengeschichte von Greiner, immerhin 152 Jahre alt, die Firmengeschichte gestemmt. Ist Ihnen da die Corona-Krise letztlich im letzten Moment noch zugute gekommen? Hat die in irgendeiner Weise eine Auswirkung gehabt?
Also es ist wirklich schwer, das final zu beurteilen. Ich glaube schon. Es ist aber eine persönliche Bewertung. Ich glaube schon, dass es zum Schluss dann auch noch den letzten Schubs gegeben hat. Wir haben ja schon lange versucht, die Euroform zu erwerben, weil es für uns ein ganz wichtiger strategischer Schritt ist. Unsere Schaumstoffaktivitäten, die wir ja bis ins Jahr 1992 selbstständig hatten, haben wir ja aufgegeben mit dem Joint Venture, damals mit der Rectisel gemeinsam, und haben das als Euroform entsprechend geführt. Aber damit war für uns das Wachstum in Europa blockiert, weil mit dem Joint Venture Vertrag eigene Schaumaktivitäten innerhalb von Europa für Greiner ausgeschlossen waren. Wir haben dann gesagt, wir wollen uns dann auf das Wachstum außerhalb von Europas fokussieren, haben da ja auch in Südafrika eine Akquisition gemacht. Aber wir haben eben festgestellt, dass sozusagen in einer größeren Skalierung das nur möglich sein wird, wenn wir eine eigene Technologiebasis haben, über die wir selber entscheiden können. Was meine ich damit? Wir können eben heute kein Entwicklerteam oder kein M&A-Team für ein Greenfield-Projekt oder für eine Akquisition ins Ausland schicken, aus der Euroform, weil sie natürlich ein Joint Venture mit der Rectisel ist, die ja selber global aktiv sind und die das natürlich immer unterbunden haben. Und drum war uns klar, dass ein Wachstum, so wie ich es vorhin skizziert habe, dass die GFI mit der Packaging und mit der Bio-One langfristig wird mithalten können, war uns klar, wird nur möglich sein, wenn wir die Euroform übernehmen können. Und drum haben wir jetzt 2 Jahre an jeden Busch geklopft und alles versucht, um die Gegenseite, die Rectisel, dazu zu bewegen, uns das zu verkaufen. Und wir haben natürlich vereinbart, dass wir über einen Kaufpreis nicht sprechen, aber es ist natürlich klar, dass wir hier auch einen strategischen Preis bezahlt haben für die 50%. Das ist naheliegend. Natürlich machen wir als Familienunternehmen keine verrückten Dinge, aber es war natürlich trotzdem ein hoher Preis, der sich aber für uns in jedem Fall am langen Ende rechnen wird. Da ist es eben so, dass wir in Generationen denken und nicht in Quartalen. Natürlich war das auch eine große Diskussion, die wir intern geführt haben und sehr sorgfältig abgewogen. Aber uns war klar, now or never. Und wir können uns das eben auch im Moment finanziell gut erlauben.
Gab es da Momente, in denen Sie sich gedacht haben, träume ich das jetzt wirklich? Haben Sie das Gefühl, dass Sie beziehungsweise wahrscheinlich noch viel mehr Ihre Eigentümer mutig waren?
Also für mich persönlich gab es diesen Moment nie, weil ich einfach so überzeugt davon bin, dass es strategisch der richtige Schritt ist. Und wir relativ früh in dieser Krise schon gesehen haben, wie gut wir das durchstehen werden. Und als dann auch die Maßnahmen der österreichischen Regierung aus meiner Sicht die guten, die richtigen waren, schnell genug gekommen sind, war uns relativ schnell klar, wir werden das hinbekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr begeistert, mit welchem Commitment auch die Eigentümer das begleitet haben und uns sozusagen auch es leicht gemacht haben, keine Zweifel an dieser Akquisition zu haben. Also da waren alle Daumen nach oben gerichtet für das Projekt. Da gab es niemanden, der daran gezweifelt hat. Dass jeder vielleicht auch ein bisschen Magengrummeln dabei hatte, das möchte ich nicht abstreiten, aber das gehört natürlich auch bei so einer Akquisition in dieser Größenordnung dazu. Was man aber schon auch klar sagen muss, wenn es jetzt ein komplett fremdes Unternehmen gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob wir uns das so einfach zugetraut hätten. Aber ich habe so viele E-Mails und Postings bekommen von Euroform-Mitarbeitern, die gesagt haben, naja, im Grunde genommen ist es eh wieder ein Homecoming für uns, die sich eh immer auch als kleiner Mitarbeiter irgendwo gefühlt haben. Natürlich auch aufgrund der räumlichen Nähe. Man darf nicht vergessen, dass der Hauptbetrieb der Euroform ja auf dem Ursprungsgelände von Greiner hier in Kremsmünster auch beheimatet ist. Also da gab es immer eine gewisse Nähe und insofern war das auch leicht für uns, weil wir wussten, dass sich auch alle freuen werden, dann auch zur Gänze zu Greiner wieder zu gehören. Mhm.
Sie sind gebürtiger Badener und leiten ein oberösterreichisch-baden-württembergisches Unternehmen, Familienunternehmen. Wie geht's Ihnen derzeit mit der Situation, dass Sie eigentlich nicht nach Deutschland reisen können.
Das ist, ja, das ist in der Tat, macht man sich da manchmal schon seine Gedanken. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile 11 Jahre, darf ich für Greiner verantwortlich sein. Und insofern gibt es auch gar nicht mehr so viele Bezugspunkte. Natürlich gibt es noch Familie in Deutschland und wir haben natürlich auch noch Freunde in Deutschland. Aber das ist jetzt nicht das, was quasi vordergründig ist, dass mir das fehlt, nach Deutschland zu reisen. Ich habe eher Schwierigkeiten damit, dass wir auch sehr viele Meetings in Deutschland haben, die stattfinden. Ich persönlich fliege beispielsweise auch sehr häufig über München, weil die Flugverbindungen sehr gut sind. Also da muss ich sagen, das ist eigentlich für mich die deutlich größere Einschränkung als die familiäre. Und ich sage auch immer, also wenn man sich in Österreich nicht wohlfühlt, dann ist man irgendwo selber schuld. Also insofern ist es das Thema, als Deutscher hier zu sein, wirklich überhaupt gar keins. Außer dass wir eben natürlich sehr viel Geschäft haben in Deutschland, mit Deutschland und nicht zu wissen, wann man wie dorthin kommt. Wir haben gerade morgen jetzt wieder eine Videokonferenz für ein Meeting, das wir eigentlich gerne in München hätten stattfinden lassen, weil das sind Menschen, die aus der Schweiz kommen und wir wollten uns eigentlich in München treffen und das sind eben solche Gespräche, die man eigentlich nur persönlich machen kann. Da geht es um M&A-Thema und das sind schon Dinge, die sind in einer Videokonferenz schwierig. Und trotzdem will man weitermachen und deswegen ist das eher das, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Also da müssen die Regierungen in Österreich, in Deutschland, aber auch Tschechien sich möglichst schnell an einen Tisch setzen und überlegen, wie sie verlässliche Lösungen schaffen, dass man wieder weiß, wann man wohin reisen kann und vor allen Dingen, wie man wieder zurückkommt.
Wie erleben Sie Europa und das, was da passiert derzeit? Gerade im Zusammenhang, Sie haben es vorhin fast ein bisschen bewundernd genannt, die Amerikaner haben ein bisschen mehr Stamina. Haben wir da vor allem mit den Grenzschließungen überreagiert?
Also ich persönlich glaube ja. Ich verstehe die Maßnahme, dass die Grenzschließungen notwendig waren. Das, was aus meiner Sicht eine echte Überreaktion war, ist, dass zum Beispiel Deutschland und Polen Lieferungen aufgehalten haben von Schutzkleidung und Ähnlichem für Österreich und für andere Länder. Frankreich hat das auch getan. Das finde ich Dinge, die in einem vereinigten Europa nicht passieren dürfen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sich jetzt mal überlegt, und wir diskutieren sehr viel über diese schwere Krise und dass es die schwerste Krise ist seit dem Zweiten Weltkrieg, man muss trotzdem die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist eine furchtbare Krise, aber sie muss uns eigentlich auch zeigen, was Europa eigentlich erreicht hat. Weil diese Krise, die wir haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Weltkrieg bedeutet hätte oder auch bedeutet hat. Wir haben 70 Jahre keinen Krieg in Europa mehr gehabt. Ich weiß, dass es natürlich Auseinandersetzungen gab, wie auf dem Balkan, aber wir haben keine großen kriegerischen Auseinandersetzungen seit 70 Jahren gehabt. Wenn wir diese hätten, dann wäre alles das, was wir jetzt immer erleben, dagegen im Vergleich eine deutlich geringere Belastung. Lieferketten reißen viel, viel längerfristig ab, es gibt viel mehr Tote und Verletzte. Und insofern bin ich ein bisschen enttäuscht von Europa, weil man jetzt genau sieht, wie wenig weit wir doch bisher in der Kohäsion gekommen sind. Also wir müssen viel mehr tun, zu einem wirklich vereinigten Europa zu kommen. Sowas wie Grenzschließungen und das Vorenthalten von wichtigen Gütern, das darf es in Europa nicht mehr geben. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wir als Bürger von der Politik verlangen müssen, dass sie uns dorthin bringen. Auf der anderen Seite sieht man eben schon, wofür das Europa gut ist. Mhm.
Eine Abschlussfrage. Sie können für Ihr Unternehmen keine Jahresguidance geben sozusagen. Was sagt Ihr Bauchgefühl für die Gesamtwirtschaft?
Es ist so, dass wir deswegen keine Guidance geben können, weil wir es wirklich gar nicht im Sinne von, wir wollen keine falschen Erwartungen wecken, sondern es ist schlicht wirklich so, dass wir nicht wissen, ob es positiv oder negativ ausgehen wird für Greiner. Also es könnte genauso auch sein, dass die Effekte, die wir haben, positiv werden. Es kann aber auch sein, dass es negativ wird. Ich persönlich glaube aber, dass es volkswirtschaftlich ganz sicher negative Auswirkungen haben muss. Und zwar deswegen, weil ein Großteil von dem, was wir herstellen, was jetzt nicht geliefert wurde, kann man vielleicht nicht alles dieses Jahr, aber wird man nachholen können. Wenn ich jetzt kein Sofa gekauft habe, weil schlichtweg die Möbelhändler einfach geschlossen hatten, kann ich das trotzdem noch machen. Auch ein Auto kann ich mir immer noch kaufen. Ob es dann dieses Jahr noch geliefert wird, ist was anderes. Aber der Urlaub, der nicht genommen wird, die nicht stattgefundenen Reisen, das nicht stattgefundene Abendessen, das lässt sich einfach nicht mehr nach. Und die Haarschnitte, das ist bei mir sowieso kein Thema, aber generell ist das natürlich ein Thema, die kann man nicht mehr nachholen. Und deswegen ist sozusagen die Prognose, die da sind, überall für uns in Österreich, aber auch in Europa, wird das sicherlich zur gravierendsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm.
Und für Greiner, nur weil es, glaube ich, vorher ein bisschen unklar war, was Sie gemeint haben, für Greiner können Sie nicht sagen, ob das, was passiert, letztlich positiv oder negativ ist. Habe ich das richtig verstanden? Und deshalb können Sie keine Guidance geben.
Genau, also ganz genau. Also es ist für uns möglich, dass wir negative Budgetabweichungen haben werden im Umsatz und Ergebnis. Es ist aber nach wie vor noch immer denkbar, dass wir auch positive Abweichungen von unserem Budget haben werden. Also ob das ja besser rauskommt oder schlechter als ursprünglich geplant, ist für uns wirklich nicht absehbar. Das hängt davon ab, wie schnell die Industrien Automotive wieder zurückkommen, wie stabil hoch die Nachfrage nach Lebensmitteln, Verpackungen ist, wie viel unserer Covid-19-Produkte wirklich nachgefragt wird, wie lange wird getestet und. Davon ist das abhängig. Nur, das muss man auch da klar sehen, das ist ja auch schon etwas Gutes. Also, dass wir heute noch nicht sagen können, ob es negative Auswirkungen haben wird, ist jetzt ja mit Anfang Mai auch keine schlechte Situation. Und ich bin mir relativ sicher, dass uns da viele Unternehmen drum beneiden werden, dass das so ist, weil die meisten oder einige sicher schon wissen, dass sie negativ rauskommen werden. Also negativ im Sinne von negativer, als sie das geplant hatten und viele Unternehmen auch in der Tat negativ und Verluste schreiben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für das Gespräch.
Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast@industriemagazin.at.